herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Zebra Talk auf dem gelben Sofa. Heute möchten wir uns mit einem faszinierenden und auch kontrovers diskutierten Thema auseinandersetzen, nämlich den Nahtoderfahrungen. Dazu haben wir unseren Gast, Dr. Michael Nahm, eingeladen, der promovierter Biologe ist und Mitarbeiter im IGPP und dort im sozial- und kulturwissenschaftlichen Forschungsbereich tätig ist. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben den Zebra-Gegenstand ja gerade schon ein bisschen gesehen. Vielleicht möchtest du uns da was dazu erzählen?
Genau, also mein Zebra-Gegenstand ist eine Tüte mit eigentlich 5 Gegenständen, und zwar mit Federn. Es sind 4 Federn von einem Himalaya-Glanzfasan und eine Feder von einem grauen Pfaufasan. Und warum ich jetzt Federn mitgebracht habe, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit meiner biologischen Ausbildung zu tun, aber ich bin seit Kindesbeinen an von Federn fasziniert. Das begann irgendwann mal, als ich ganz klein war, im Wald beim Pilze sammeln. Da habe ich so eine kleine blau-schwarz gemusterte Feder von einem Eichelhäher auf diesem dunklen Boden gefunden und das hat mich unglaublich angesprochen. Seitdem sammle ich intensiv Federn, und warum ich jetzt auch hier an Federn gedacht habe als ein Objekt, das ich mitbringen könnte, ist, weil man also mit Federn ja sehr häufig auch was Dinge mit assoziieren kann, die mit Freiheit zu tun haben, auch im Hinblick auf weltanschauliche Fragen. Also die Vögel gelten ja wirklich als der Inbegriff der Freiheit. Sie fliegen, wohin sie wollen. Und manchmal lassen sie halt was fallen für uns Menschen auf der Erde, ja, dass wir dann aufheben können, dass wir, wenn wir ein Auge dafür haben, auch aufnehmen können, uns betrachten können und überlegen können, oder dass es uns ein Stück weit daran erinnert, dass diese Freiheit ja besteht, die vielleicht auch über unseren beschränkten Horizont hinausweist. Und wenn man diese Federn dann halt noch von der richtigen Seite betrachtet oder ins Sonnenlicht hält, ja, mit dem richtigen Winkel, dann leuchten und strahlen sie vielleicht, wie auch hier diese Federn, in verschiedenen bunten Farben und so. Also sind diese Federn für mich immer so eine kleine Erinnerung daran, an diese Facetten, die auch die kleinen Dinge des Lebens haben. Und wenn man da halt drauf achtet, dass sie einem halt Ideen geben können oder einen daran erinnern können, dass man ein Leben führen kann, was einen zu einer Art selbstbestimmten, ja, Freiheit führt, eben auch in Zebra-relevanten Fragen wie weltanschauliche Fragen und so weiter.
Ja, danke. Ist echt immer spannend, was man da für Assoziationen weckt mit dem Zebra-Gegenstand.
Auch die eine, die jetzt leider die Zuhörerinnen nicht sehen können, diese kleine mit diesem runden Kreis drauf, die sieht auch wirklich besonders hübsch aus. Ja, nachdem wir dich jetzt sozusagen da schon ein Stück weit kennenlernen durften, eben auch mit deinem biologischen Hintergrund, den du gerade auch nochmal benannt hast, würde uns auch eine etwas ausführlichere Beschreibung deines beruflichen Hintergrunds interessieren.
Ja, also du hast ja gesagt, ich bin Biologe, das habe ich studiert, und mich hat aber schon seit eigentlich auch dieser Zeit immer am meisten interessiert, was noch so ungelöst ist an biologischen Fragen. Wenn man also Biologie studiert, bekommt man ja eigentlich in der Regel verschiedene Themengebiete erklärt, so und so läuft die Welt. Aber es gibt ja auch Grenzbereiche der Biologie, wo es auch Phänomene gibt oder auch Sachverhalte, die, wie ich finde, noch gar nicht gut erklärt sind. Sowas hat mich immer schon am meisten interessiert. Fragen der Evolutionstheorie, Fragen des Bewusstseins und so weiter. Und deswegen beschäftige ich mich auch heute hauptsächlich mit solchen Fragestellungen, also sowohl was die Geschichte der Biologie angeht, was verschiedene philosophische Interpretationen von Biologie angeht, wie kann man Lebensphänomene deuten. Und wenn man sich mit diesen Grenzbereichen beschäftigt, dann stößt man früher oder später auch auf eben ja solche parapsychologischen Phänomene oder außergewöhnliche Phänomene, die mit dem Bewusstsein dann zu tun haben. Und dazu zählen auch diese Nahtoderfahrungen. Und so kommt eigentlich für mich eins zum anderen. Und obwohl ich mich viel mit Nahtoderfahrungen beschäftige oder auch anderen Todesnähephänomenen, da sehe ich mich trotzdem eigentlich immer noch als Biologe, weil für mich diese Phänomene zum Leben dazugehören. Also Biologie ist ja das Studium des Lebens und sogar ganz zentral dazugehören. Also in meinen Augen kann man Leben im weitesten Sinne auch das menschliche Leben ja nur verstehen, wenn man auch diese ganzen Grenzbereiche, die Grenzphänomene mit einbezieht, was in vielen schulwissenschaftlichen Belangen ja gar nicht der Fall ist. Und deswegen habe ich einfach diese Faszination für diese Themen immer noch. Ja.
Ja, ich glaube, da sind wir jetzt auch schon mitten im Thema. Und würde ich einfach mal starten mit der Frage, was bezeichnet man denn eigentlich als Nahtoderfahrung?
Ja, das würde ich jetzt gerne auch ganz einfach und kurz beantworten, aber das geht leider nicht. Es ist tatsächlich so, dass bis zum heutigen Tage, also auch die Nahtodforscher, Forscherinnen, da sehr uneinig sind. Es gab gerade kürzlich eine große Debatte, ob das Wort überhaupt noch angemessen ist. Da wurde dann vorgeschlagen, man soll lieber von erinnerten Todeserfahrungen reden oder sowas. Und das führt ganz einfach daher, dass das Phänomen an sich schwer einzugrenzen ist. Also es gibt bestimmte solche Kernelemente, die auch viele Menschen gemeinhin damit assoziieren. Also man befindet sich in einer Art Todesnähe, dann kommt so eine Art Austritt des Bewusstseins aus dem Körper. Sieht man vielleicht sogar den Körper oder das, was da geschieht, von einer gewissen erhobenen Warte aus. Dann wird man vielleicht durch einen Tunnel zu einem hellen Licht gezogen, verkehrt dort mit verstorbenen Persönlichkeiten oder mit spirituellen Persönlichkeiten, erfährt vielleicht so eine Art Lebensrückschau und wird irgendwann wieder in seinen Körper zurückgezogen. So, das ist oft was so landläufig, also mit einer Nahtoderfahrung verbunden wird. Aber so einfach ist es nicht. Also Nahtoderfahrungen sind extrem vielgestaltig. Es gibt keine zwei, die wirklich gleich sind. Es gibt total viele Elemente, die fehlen können, die in einer anderen Reihenfolge auftreten können. Selbst all das, was ich eben genannt habe, kann auftreten, wenn Menschen überhaupt nicht in Todesnähe sind, sondern nur glauben, sie sind in Todesnähe oder selbst in Zuständen von intensiver Meditation. Und deswegen, das macht das alles so schwierig, das Phänomen genau einzugrenzen. Es gibt auch negative Todeserfahrungen, wo die Menschen also ganz schauderhafte Dinge erleben, in einer Art Hölle praktisch landen mit Dämonen und wirklich fiesen, bösen Wesenheiten, die sie da wahrnehmen. Oder in einer Schwärze, in einem grauen, unendlichen Raum, ohne Zeit, ohne konkrete Ausdehnung. Und also auch wenn die Leute dann aus solchen Zuständen wieder zu sich kommen, also eher schockiert sind und also in regelrechte Krisen rutschen können. Vor allem, wenn sie noch wissen, dass normalerweise das ja oft so schön geschildert wird. Und so weiter und so fort. Also da gibt es ein ganz breites Spektrum von möglichen Erfahrungen. Man hat sich versucht, dem Phänomen so angenähert, indem man so eine Skala gebildet hat, so eine Art Nahtoderfahrungsskala, wo anhand von bestimmten Kriterien, die da aufgeführt sind, kleine Punkte vergeben werden. Und wenn man dann über den gewissen Punktestand drüber ist, dann hat man im klinischen Sinne eine Nahtoderfahrung, die vielleicht für irgendwelche Studien dann herangezogen werden kann. Aber im ganz allgemeinen Kontext ist sie unglaublich schwer zu definieren. Und ich würde sagen, bis heute gibt es eigentlich keine allgemeingültige Definition für eine Nahtoderfahrung.
Was für Kriterien wären das dann zum Beispiel, für die man Punkte vergeben kann?
Also schon so Sachen, wie ich sie eben erlebt habe. Also waren sie außerhalb ihres Körpers? Mhm. Haben sie da also verifizierbare Dinge wahrgenommen? Hat sich ihr Raum- und Zeitgefühl verändert? Sind sie durch einen Tunnel, haben sie sich durch einen Tunnel bewegt, haben sie ein Licht gesehen, haben sie eine Lebensrückschau erlebt und in welcher Form? Da gibt es auch wiederum ganz verschiedene Formen, wie man so eine Lebensrückschau oder eine Lebensbewertung dann erleben kann und solche Elemente. Aber es sind auch da eher diese klassischen Elemente, aber es gibt noch viele, viele Elemente. Also diese Skala wurde rausdestilliert von über 80 ursprünglich so immer wieder berichteten Phänomenen und auch diese ganzen negativen Nahtoderfahrungsberichte zum Beispiel sind damit gar nicht abgedeckt.
Und muss es dann auch mit einem körperlichen Korrelat eben korrelieren? Also dass man sagt, das zählt nur dann als Nahtoderfahrung, wenn da auch wirklich eine körperliche Bedrohung oder ein Ableben irgendwie zu verzeichnen war?
In dieser Skala spielt das jetzt keine Rolle. Da geht es wirklich nur um das, was die Menschen erlebt haben. Aber was ich eben jetzt genannt habe, diese Diskussion, gerade kürzlich in der Fachliteratur, wo dann manche sagten, ne, wir müssen das mehr eingrenzen, das muss jetzt Erinnerung an eine Todeserfahrung heißen oder irgendwie so. Auf Englisch heißt es dann Remembered Experience of Death. Also das, die wollten praktisch den Terminus Near-Death Experience damit ergänzen, um genau da so diesen Todesbezug oder Todesnähebezug mit drin zu haben. Aber dann gab es sofort wieder Autoren, die haben gesagt, nein, eben das können wir ja nicht machen, weil ja genau diese Erfahrungen auch in anderen Kontexten auftreten. Das wäre dann also eine künstliche Trennung von diesem Phänomenkomplex, der ja so gar nicht wirklich zulässig ist. Und also man sieht, man ist sich nicht einig.
Du hast ja gerade auch schon gesagt, es gibt sowohl positive Erfahrungen als auch negative. Gibt es da irgendwelche Faktoren, die das begünstigen, dass man was Positives erlebt oder was Negatives?
Bisher ist nichts darüber bekannt.
Okay.
Also man versucht es rauszufinden, aber auch mit Fragebögen und all solchen Dingen, ja, die dann Persönlichkeitsprofile dann erstellen. Aber es ist bisher, weiß man das nicht, warum die einen Menschen das so erleben und die anderen Menschen das so erleben. Mhm. Und es ist ja ohnehin auch, wie ich schon sagte, auch die individuellen Nahtoderfahrungen, selbst wenn sie als grundsätzlich mal positiv erlebt werden, können wahnsinnig stark variieren in ihren einzelnen Inhalten.
Und weiß man, welche Menschen häufiger Nahtoderfahrungen erleben? Eher Jüngere, eher Ältere, eher Menschen mit Krankheit, ohne Krankheit?
Soweit ich weiß, auch nicht. Aber es ist so, dass sich das zumindest vom Alter her ein bisschen unterscheidet. Also wenn zum Beispiel Kinder oder auch kleine Kinder Nahtoderfahrungen haben, da ist dann zum Beispiel dieses Element der Lebensrückschau weniger vertreten. Wahrscheinlich auch einfach deswegen, weil die noch gar nicht so viel zum Rückschauen haben. Ja. Aber eigentlich ist es über dieses ganze Altersspektrum oder auch Krankheitsspektrum bis hin zu Gehirnzuständen. Also manche Menschen, die wirklich mit schwerster Gehirnschädigung im unbewusst sind, im Koma liegen, können nahezu identische Erfahrungen dann wiederum erleben wie Menschen, die mit ganz gesunden Gehirnen Nahtoderfahrungen haben. Also überhaupt dieser ganze Zusammenhang zwischen Gehirnphysiologie und Nahtoderfahrung oder Krankheitstyp und Nahtoderfahrung, Gesundheitszustand und Nahtoderfahrung, Alter, all diese Dinge ist weitgehend offen, weil es so zu sein scheint, dass eine Nahtoderfahrung, die ja wirklich ein sehr, sehr heterogenes Spektrum von Erfahrungen einfach abdeckt, überall auftreten kann und in einer unvorhersehbaren Weise letztlich.
War mir vorher so nicht klar. Spannend.
Und wenn man gerade so eine Nahtoderfahrung hat, ist es einem dann bewusst, dass man das gerade hat oder fühlt sich das dann real an, praktisch?
Auch das ist, ja, auch das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Leute, die dann meinen, also wenn sie dann wieder zu sich gekommen sind, ihren Bericht dann darüber sozusagen abfassen, sie wussten genau, dass sie jetzt tot sind und fanden das entweder gut, manche finden das auch ganz schrecklich und ich will gar nicht tot sein, was geschieht mit mir und so. Ist auch eine Art von negativer Nahtoderfahrung, wo eigentlich alle schönen positiven Elemente vorkommen, aber die Person Angst davor hat, weil sie jetzt glaubt, sie stirbt oder ist schon tot und gar nicht tot sein will und auch das als wirklich negativ und traumatisierend erlebt. Andernfalls ist es oft so, dass die Menschen nicht merken, dass sie in einem wirklich kritischen Zustand sind und sagen, hey, was operiert ihr an diesem komischen Menschen da unten rum? Mir geht's doch gut, ich bin doch hier, wieso hört mich keiner? Und ne, so, es gibt also auch da wirklich das ganze Spektrum, was da erlebt oder erinnert werden kann.
Weil das ist ja gerade, finde ich, auch ganz oft in Filmen so, dass die Menschen dann wie so als Geist dargestellt praktisch im Raum rumlaufen und sich da sehen und die anderen auch hören können, also was geredet wird. Mhm. Passiert das auch manchmal, dass man hört, was in dem Raum zum Beispiel geredet wird und man kann sich daran erinnern dann?
Also das passiert sogar relativ häufig. Das ist dann im Grunde so eine Art außerkörperliche Erfahrung. Also es kommt schon auch vor, dass die Leute wirklich dann unter den Leuten mit dabei stehen oder rumlaufen, aber meistens ist es wirklich so, dass die eher von so einer erhobenen Warte auf die Szenerie herunterblicken, die sich da abspielt, manchmal sogar auch auf entfernte Begebenheiten, vielleicht sogar ins Nachbarzimmer oder was außerhalb des Krankenhauses geschieht oder je nachdem, wo die Leute sich befinden, Verkehrsunfall ja auch ganz oft, die sehen schon, da hinten kommt der Krankenwagen so ungefähr um die Ecke. Also das gibt es relativ häufig, ich glaube, ich müsste jetzt genau schauen, aber ich glaube, so in einem Fünftel von Nahtoderfahrungen wird eben genau sowas berichtet und zwar auch ganz unabhängig wiederum vom Gehirnzustand. Also das erleben Menschen, die im Grunde vielleicht ich kenne Beispiele, wo Menschen auf der Autobahn unterwegs sind und die haben das Gefühl, gleich kommt es zu einem riesigen, üblen Unfall, kriegen einen riesigen Schreck und durchleben eine Nahtoderfahrung inklusive einer außerkörperlichen Erfahrung, wo praktisch die Zeit wie stillsteht, aber das Gehirn ja optimal mit Sauerstoff versorgt ist Und wir finden aber dann manchmal nahezu identische Schilderungen dieser außerkörperlichen Erfahrung auch bei Menschen, die einen Herzinfarkt hatten und schon wirklich kalt irgendwo aufgelesen wurden, da auf dem Tisch liegen und wiedergelebt werden sollen. Auch die schildern solche außerkörperlichen Erfahrungen und haben auch also wahrheitsgetreue Erinnerungen daran. Und das ist im Grunde auch, würde ich mal sagen, eins der Elemente von Nahtoderfahrungen, die am heißesten diskutiert werden. Manche sagen, ja, das kann ja nicht sein. Ne, das ist aus verschiedenen Gründen. Es wäre ja eine Art außersinnliche Wahrnehmung und die gibt es ja nicht. Und also müssen wir das irgendwie neurologisch erklären können und so weiter und so fort. Und das ist also ja so eine der hauptsächlichen Streitpunkte, die so in der Forschungscommunity also ja, für Diskussionen sorgt. Ist das nun möglich oder nicht? Gerade in diesen Fällen, wo es um Herzinfarkt oder wirklich massive Hirnschädigung, Hirnbeeinträchtigungen durch einen Sauerstoffmangel und so weiter geht.
Das heißt aber auch gerade auch bei diesen Faktoren Raum und Zeit gibt es jetzt auch keine Regeln. Also manche erleben das, also 5 Minuten sind 5 Minuten da und für manche steht die Zeit still. Also auch da.
Ja. Okay. Also genau, und es ist auch da nochmal, würde ich sagen, unterschiedlich, wenn man jetzt in so einer außerkörperlichen Erfahrung sich befindet und die Operation wie so in Echtzeit miterfolgt oder wie der Verkehrsunfall dann aufgearbeitet wird. Das ist schon so eine Art Echtzeit. Man hört ja auch die Leute reden, kann sich daran erinnern, an die Dialoge und alles. Aber wenn es dann mehr so auf diese transzendenten Elemente zugeht, wenn man vielleicht so wirklich durch so eine Art Tunnel irgendwo in eine Art transzendenten Seinsbereich oder Bewusstseinsbereich gezogen wird, da ist es oft so, dass die Leute wirklich sagen, also da habe ich also jegliches Raum- und Zeitgefühl verloren, das gab es einfach gar nicht mehr und so weiter.
Fand ihr denn noch so Fallbeispiele ein, die dir besonders im Kopf geblieben sind? Neben den, sage ich jetzt mal, klassischen Elementen?
Also was mir schon, also so einzelne Fälle würde ich jetzt nicht sagen, also es gibt auch, sagen wir mal, berühmte Fälle von diesen außerkörperlichen Wahrnehmungen, die auch in der Literatur viel diskutiert werden, die finde ich auch sehr interessant. Aber was mich so insgesamt auch überhaupt an diesem Phänomen der Nahtoderfahrung sehr beeindruckt ist, das ist die Intensität, mit der diese Erfahrungen erlebt werden und die Art und Weise, wie die Leute darüber sprechen oder wie sie versuchen, das zu verarbeiten, weil für viele das ja wirklich einen Einschnitt in ihrem Leben bedeutet. Also die sagen wirklich, das hat in mir was Irreversibles verändert. Ich kann mein Leben nicht mehr so sehen, wie ich es zuvor gesehen habe. Ich sehe jetzt, dass das Leben eigentlich ganz anders sein sollte oder was ganz anderes ist, als ich immer gelernt und gedacht habe. Das kann sich auch auf Werte, auf Weltanschauungen, auf religiöse Konzepte, auf alles Mögliche beziehen, auf die, ja, ein bisschen auch Familiensituation, Arbeitssituation, also, und das ist für mich so eigentlich eins der faszinierendsten Elemente von Nahtoderfahrung, dass es eigentlich so ein wirklich einschneidendes, ganz außergewöhnliches Erlebnis ist für viele.
Und da eben auch in beide Richtungen, sowohl positiv als auch negativ.
Genau. Also viele Leute fühlen sich unglaublich bereichert, weil sie Einblicke gehabt haben in eine Möglichkeit ihrer Existenz, das ihnen also vorher gar nicht möglich war, dass es sowas überhaupt gibt. Aber andererseits ist es für sie oft sehr schwer, das Erlebte in den Alltag zu integrieren oder gewissermaßen zu ihrem alten Leben zurückzufinden, woraus sich dann auch sehr häufig Konflikte ergeben und ja, Sinnkrisen, Lebenskrisen. Ich glaube, auch die Scheidungsrate ist relativ hoch bei Menschen mit Nahtoderfahrung und so weiter. Berufswechsel kommt häufiger mal vor und solche Sachen, das schließt sich dann oft an. Also es ist eine sehr ambivalente Sache, die die Leute zum einen sehr, sehr, sehr bereichert und zum anderen aber auch in eine sehr schwierige Lebenssituation bringt. Und sie oft auch das Gefühl haben, also ich habe jetzt da an irgendwas Transzendenten geschmeckt und gekostet, jetzt bin ich wieder hier im Körper in der Raumzeit eingekerkert so ungefähr und wie soll ich jetzt hier eigentlich vernünftig weiterleben. Also es ist für viele Betroffene nicht einfach.
Und wie häufig kann man solche Phänomene feststellen? Also wie häufig gibt es das, sage ich jetzt einfach mal, in der Bevölkerung?
Ist auch wiederum schwierig festzustellen, weil man ja eben gerade diese Schwierigkeit hat, überhaupt mal zu definieren, was eine Nahtoderfahrung ist. Also viele Leute erleben in einer todesnähen Situation ungewöhnliche Phänomene, aber die Frage ist eben, ab wann ist es denn wirklich jetzt qualifiziert für eine Nahtoderfahrung? Aber ich würde mal sagen, die Schwankungen gehen so zwischen vielleicht 1 und 6-7%, je nach, auch das hängt auch von den Menschengruppen, den Stichproben ab, die man befragt. Manche geben bereitwillige Auskunft, manche nicht, oder manche sind bereit, das schon als eine Nahtoderfahrung anzusehen, was andere noch längst nicht da so sehen würden. Da hängt es von den Skalen wieder ab, oder ob man überhaupt eine Skala einsetzt mit diesen Kriterien und so weiter. Aber unterm Strich würde ich sagen, kommen ungewöhnliche Phänomene in Todesnähe viel, viel häufiger vor, als man gemeinhin denkt und auch als im Alltag so darüber berichtet wird. Weil es im Grunde so eine Art Tabuthema ist, da reden Leute nicht gerne drüber, selbst auch manchmal im engsten Freundesfamilienkreis nicht oder mit ihren Ärzten, die sie da betreut haben, weil man doch, oder weil viele doch oft so das Gefühl haben, da werde ich ja möglicherweise nicht ernst genommen und verlacht. Das heißt, es ist immer wieder erstaunlich, wie oft es eigentlich passiert oder wenn man mit Menschen in persönlichen Gesprächen dann auf solche Themen dann kommt, dass man doch immer wieder hört, ah, ich habe sowas schon erlebt, mein Bekannter hat sowas schon erlebt, ich habe sowas schon erlebt. Also es, ich würde mal sagen, auf jeden Fall häufiger, als man meint.
Ich glaube, ich hätte jetzt auch noch so nach den Klischees gefragt, aber diese ganzen Klischees, die man vielleicht so kennt, wie das Licht am Ende des Tunnels oder dass das Leben an einem vorbeizieht, also hast du ja eigentlich schon beantwortet. All das kann ja wirklich Teil davon sein. Gibt es jetzt vielleicht auch irgendwie Klischees, die dir gerade so einfallen, die nicht stimmen?
Naja, ein Klischee, das sicherlich nicht stimmt, ist, dass eine Nahtoderfahrung immer was Tolles ist. Das hatte ich ja auch schon gesagt, dass es eigentlich auch viele von diesen negativ besetzten Nahtoderfahrungen gibt. Und das ist auch etwas, das man wissen sollte, finde ich. Also wenn man es nicht weiß oder wenn die Leute das nicht wissen und sie erleben sowas, dann ist es für sie oft doppelt schlimm. Also sie denken immer, ja, was, alle erleben solche tollen Erlebnisse, nur wieso ich nicht. Das kann also nochmal tiefere Sinn- und Persönlichkeitskrisen auslösen. Deswegen finde ich, das ist wichtig, dass man dieses Klischee mal auch als unhaltbar benennt. Ein weiteres Klischee ist schon auch, dass die Leute so im Kopf haben, dass Nahtoderfahrungen immer mehr oder weniger nach dem gleichen Schema ablaufen. Mhm. Ist definitiv nicht der Fall. Und vor allen Dingen auch nicht, wenn man jetzt kulturübergreifend schaut. Also da ist es so, dass Nahtoderfahrungen, die von, sagen wir mal, der indischen Landbevölkerung berichtet werden, anders gestrickt sind als die von modernen westlichen Menschen in Deutschland oder Amerika. Also da ist es dann zum Beispiel so, dass dieser Tunnel mit dem Licht in ländlichen asiatischen Gegenden praktisch nie berichtet wird. Das kommt da einfach nicht vor. Oder auch diese verschiedenen Facetten der Lebensrückschau, die wir ganz gut bei uns in den westlichen Populationen vertreten finden, läuft da auch ganz anders ab. Da wird dann der Mensch in diesem vermeintlichen Jenseits, das er dann betrifft, vom Todesgott Yama begrüßt. Der hält dann ein Buch in der Hand und auf der einen Seite sind die guten Taten, auf der anderen die schlechten Taten verzeichnet. Dann wird geschaut, okay, war der Mensch jetzt eher gut und eher schlecht? Und dann kommt er entweder in die Hölle oder in den Himmel. Und es ist auch also wesentlich gegenständlicher. Da gibt es dann tatsächlich diese höllischen Szenarien, wo Menschen verbrannt werden, gequält werden, Dämonen unterwegs sind. Das in unseren westlichen Nahtoderfahrungen wirklich nur extrem selten mal vorkommt. Und vor allen Dingen auch Todesgott Yama gibt es bei uns nicht. Bei uns wird dann eher natürlich Jesus Christus oder irgendeine christliche, mystische Figur da irgendwie wahrgenommen. Aber interessanterweise ist es so, dass auch in unserer eigenen Vergangenheit auch die Nahtoderfahrungen ein bisschen anders geprägt waren. Da gab es nämlich schon diese Abstiege in die Hölle, oder dass man Einblicke in die Himmel bekommen hat, wo die Engel waren. Und auch da war es früher so, dass also dieser beispielsweise die panoramische Lebensrückschau auch nicht vertreten ist, sondern da war auch eher der Gott, der in sein Buch geschaut hat und so. Auch dieses Tunnelelement mit dem Licht, das ist wesentlich seltener im Mittelalter oder in den alten Aufzeichnungen anzutreffen als heute. Also es scheint auch wirklich kulturell überprägt zu sein, was die Menschen erleben. Und da gibt es auch eine Tendenz, diese Unterschiede klein zu reden, gerade auch in der esoterischen Szene oder sehr spirituellen Kreisen, die das praktisch so als Beweis für das Überleben des Todes sehen, was da erlebt wird. Das ist ja universell gleich, alle Menschen erleben das immer gleich, egal wo sie wohnen. Und nee, so ist es eben gerade nicht.
Und wie erklärt man sich dann da auch diese Unterschiede?
Ja, es ist auch nicht so einfach wie alles in der Nahtodforschung. Zum einen gibt es Leute, die ja ohnehin sagen, dass Nahtoderfahrungen letztlich physiologisch, neurologisch begründet sind und dann psychologisch gewissermaßen auch überprägt ausgeformt sind. Also ist es im Grunde nichts weiter wie ein intensiver Traum. Und natürlich ist es dann klar, dass in diesem Traum kulturspezifische Elemente stecken. Das wäre so die, sag ich mal, Herangehensweise der Schulwissenschaften, wenn man es mal so nennen möchte, oder der neurologisch basierten Erklärungsmodelle, psychologisch basierten Modelle und in eher spirituellen oder auch alternativen, so parapsychologischen Kreisen würde man vielleicht sogar sagen, naja, es gibt so eine Art Seinsbereich des Menschen, der nicht physikalistisch ist, nicht materialistisch. Da kann man schon auch mal einen Einblick bekommen in Todesnähe-Situationen. Aber dieser ganze Seinsbereich wird von dem mitgeprägt, was die Menschen eben da an Input reinstecken. Also das ist wie so eine Art kollektives Becken von Erfahrungen, ist vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit diesem kollektiven Unbewussten, was der Carl Gustav Jung ja mal beschrieben hat, dass es also so einen Seinsbereich des Menschen gibt, wo jedes Individuum drin gegründet ist, was aber doch kollektive Gemeinsamkeiten hat, Menschen da auch auf eine Art verbinden kann, was parapsychologische Phänomene und so weiter ermöglicht. Und dass dieser Seinsbereich aber nicht für sich besteht, sondern durch die Menschen überprägt wird, genauso wie er auch wieder auf die Menschen zurückwirken kann. Also das wäre auch praktisch auch sogar eine Art evolutionistische Sicht der Dinge, ne? Dass also auch dass wir, oder eine Erklärung dafür, dass die Menschen nur das erleben, was die Kultur praktisch hauptsächlich prägt, aber ohne dass man es jetzt auf ein neurologisch-psychologisches Modell reduzieren müsste.
Das heißt, um das jetzt auch so ein bisschen flapsig zu formulieren, man kann daraus jetzt nicht irgendwie Schlüsse ziehen, wer Recht hat, welche Religion Recht hat oder was genau nach dem Leben kommt, weil das ja irgendwie wahrscheinlich eins der größten Rätsel auch ist, irgendwie was passiert, wenn man tot ist. Oder gibt es irgendwelche Schlüsse, die man daraus schließen kann für das, was nach dem Leben kommt?
Also es gibt schon Schlüsse, die man ziehen kann. Also zunächst mal würde ich sagen, du hast Religionen angesprochen. Man kann also schon daraus den Schluss ziehen, dass was die Leute da erleben, überhaupt nicht auf eine bestimmte Religion hindeutet. Weil ja auch, wie ich eben schon gesagt habe, verschiedene Kulturkreise, da erlebt jeder das, was zur eigenen Religion gehört. Meistens. Es gibt auch wieder ganz krasse Gegenbeispiele, wo genau das nicht erlebt wird. Aber es gibt eben immer die Ausnahmen. Aber von daher kann man nicht sagen, dass jetzt irgendwie das Christentum oder halt Hinduismus oder welche Religion auch immer dadurch jetzt in irgendeiner Form begünstigt werden würde. Es ist vor allen Dingen im westlichen Kontext eher so, dass auch viele Christen, wenn sie sowas erlebt haben, eigentlich Abstand nehmen von den etablierten Kirchen und ein wesentlich offeneres, weitgespannteres, spirituelles Weltbild erhalten und sich eigentlich eher lösen von Konventionen und, was weiß ich, Vorschriften und katholisch, evangelisch und also orthodox. Sowas fällt weg, weil auch in den Bereichen oder die Erfahrungen, die dort gemacht haben, sowas überhaupt keine Rolle spielt im Grunde. Dann die Frage nach dem Überleben des Todes. Wird natürlich auch kontrovers diskutiert, kann man sich vorstellen. Aber meine Meinung ist jetzt in der Hinsicht, dass Nahtoderfahrungen also für diese Frage eigentlich eher ein ungeeignetes Phänomen darstellen, weil es ja doch letztlich so ist, dass die Menschen immer wieder zum Leben zurückkommen. Also es gibt tatsächlich Fälle, auch die Menschen erleben es ja oft selber so, habe ich schon gesagt, wo die sich für tot halten oder wo andere Menschen sich schon für gestorben halten oder schon wirklich seit so und so vielen Minuten kein Blut mehr fließt, kein Herz mehr schlägt und nichts. Die Menschen würden eigentlich schon als tot gelten. Plötzlich gibt es trotzdem die Situation, dass die wieder zum Leben zurückkehren. Aber selbst, also was das für mich zeigt, ja, ist schon, oder gibt es auch viele andere Phänomene, die das untermauern, denke ich mal, aber trotzdem, ich denke, was solche Phänomene, gerade auch mit dieser außersinnlichen Wahrnehmung von Gegenständen, Geschehnissen, die dann um diesen bewusstlosen Menschen stattfinden, das deutet für mich darauf hin, dass das Bewusstsein nicht unbedingt und nicht immer 1:1 von der Gehirnchemie abhängig ist. Also soweit würde ich schon gehen, dass man das sagen kann, aber das lässt trotzdem noch keine Rückschlüsse darauf zu, also wie lang geht es denn weiter und wie geht es denn weiter? Ja, also überlebe ich oder überlebt der Mensch, der eine Nahtoderfahrung hat, das Ganze denn auch noch im nächsten Jahr oder in 10 Jahren? Oder, ne? Also das sind Fragestellungen, die sich in meinen Augen jetzt über so eine Nahtoderfahrung eigentlich nicht abklären lassen. Aber immerhin, denke ich, kann man schon sagen, dass sie das moderne Verständnis des Zusammenspiels so vom Gehirn und vom Bewusstsein sehr in Frage stellen.
Mich würde es auch noch mal eine Frage interessieren, die jetzt vielleicht wieder ein bisschen näher an der vielleicht Lebensrealität auch dran ist, die man dann eben auch erlebt als Betroffener. Also wenn man sich dann auch eine Hilfe sucht oder darüber mit jemandem sprechen möchte, an wen würde man sich denn da wenden oder was gibt es denn da für Empfehlungen, wie man für dieses Thema auch nochmal gut aufarbeiten kann? Das ist vielleicht für einen auch eine Erfahrung wird, aus der man wachsen kann und nicht vielleicht eben das noch so einen Schatten hinter sich zieht.
Ja, da gibt es tatsächlich Möglichkeiten und gerade weil ja für viele Menschen eine Nahtoderfahrung so ein einschneidendes Erlebnis ist, haben die sich im Grunde einfach zusammengeschlossen. Also um das gemeinsam zu diskutieren, ihre Erlebnisse aufzuarbeiten. Es gibt in Deutschland das Netzwerk Nahtoderfahrung. Die haben auch eine Internetpräsenz und alles. Und in größeren Städten oft auch lokale Gruppen von solchen Nahtoderfahrenen, die sich dann treffen können, austauschen können, sich gegenseitig stützen können und so. Also das gibt es mittlerweile schon. Und das zeigt auch, dass eigentlich, wenn man so die letzten Jahrzehnte so zurückschaut, als das Thema Nahtoderfahrung irgendwann in den 70er Jahren aufkam, da war das ja für viele was ganz Neues. Und dann wurde das erstmal natürlich viel belacht und nicht ernst genommen. Was hat sich schon viel geändert? Also das Thema ist wesentlich salonfähiger geworden. Es gibt viele Forschergruppen, die das Thema auch im universitären und seriös wissenschaftlichen Kontext studieren. Und eben auch die Möglichkeit, ja, dass man eben da schon wirklich Personen, also Zusammenschlüsse hat, den Verein, Netzwerk Nahtoderfahrung und so weiter, was also vor mehreren Jahrzehnten im Grunde noch alles undenkbar war.
Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass das auch einen großen Einfluss auf das Leben dann nimmt, wenn man wieder zurückgekehrt ist praktisch. Es würde mich, glaube ich, noch interessieren, was so Chancen und Herausforderungen sind, die man vielleicht auch mit so einer Gruppe besprechen kann. Als Beispiel jetzt, wenn man jetzt so eine eher negative Erfahrung hat und eigentlich gar nicht tot sein will, ist man wahrscheinlich eher froh, denn am Leben zu sein und hat vielleicht irgendwie nochmal einen anderen Bezug zu dem Wert, das das eigene Leben hat. Wohingegen, wenn man jetzt eher, wenn es alles so friedlich ist und irgendwie schön, dass man vielleicht eher Probleme hat, das irgendwie zu akzeptieren, dass man wieder am Leben ist.
Ja, also kann ich im Grunde nur bestätigen. Also so ist es, ne? Den Menschen erleben und verarbeiten ihre Erfahrungen sehr verschieden und das hängt ganz stark davon ab, wie die denn nun verlaufen ist. Und es ist tatsächlich so, ja, das ist also als Thema Chance, ja, das ist für viele Menschen dann vielleicht die Energie bereitstellt, ihr Leben zu verändern, vielleicht auch Dinge zu ändern, die sie schon immer mal ändern wollten, es aber nie wirklich angegangen sind. Und jetzt haben sie einfach so diesen Motivationsschub, das mache ich jetzt mal. Oder es kommt wirklich aus heiterem Himmel. Die Menschen haben plötzlich das Gefühl, das Leben ist ja eigentlich ganz anders, als ich immer dachte. Ja, alle meine Werte und alles, was ich sonst so für wichtig geachtet habe, ist eigentlich gar nicht wichtig. Und das will ich jetzt alles ändern. Das gibt es natürlich auch, dass es wirklich so aus heiterem Himmel dann alles in Frage gestellt wird. Und das ist möglicherweise auch am schwierigsten dann zu verarbeiten. Aber ja, ich denke, die Leute, die dann das als eine Art Chance sehen, ihr Leben neu auszurichten, umzugestalten, die können oft gar nicht anders und bereuen das auch nicht. Also es wird dann schon, was sich daraus entwickelt, als eine Bereicherung letztlich angesehen. Und Menschen, die das dann wirklich aus der Bahn wirft, die gibt es auch. Wie gesagt, es gibt wirklich die ganze Palette. Und das ist dann sozusagen dann schon auch eine Herausforderung. Also es ist in jedem Fall, denke ich, eine Herausforderung, wenn man eine vollumfängliche, wirklich tiefgehende Nahtoderfahrung erlebt.
Gibt es da noch was dir gerade einfällt, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben oder was du noch ergänzen möchtest?
Ja, ich könnte noch was ergänzen zu den Chancen und Herausforderungen. über die wir gerade eben schon gesprochen haben. Mhm. Ich hatte ja das Netzwerk Nahtoderfahrung schon erwähnt und so. Und was also mir immer wieder auffällt, wenn man mit Menschen spricht, die Nahtoderfahrungen hatten oder was man auch liest, ist, dass die oft eine sehr, sehr starke künstlerische Ader entwickeln, nachdem sie diese Erfahrung hatten. Also sehr viele Menschen fangen plötzlich an zu malen, fangen an Musikinstrumente zu lernen, fangen an Lyrik und Gedichte zu schreiben und kriegen also richtig so einen künstlerischen Zug. Um das auch auszudrücken oder in poetischer oder, wie gesagt, malerischer oder musischer Form, was eigentlich in Worte gar nicht auszudrücken ist. Also das ist ja auch sowas, was man immer wieder dann zu hören kriegt, dass die Erfahrung letztlich in Worte gar nicht zu beschreiben ist und ein Kanal oder ein Mittel, um diesen Empfindungen Ausdruck zu verleihen, um das zu verarbeiten, besteht wirklich darin, irgendwas Künstlerisches zu erlernen, um da das Unaussprechliche ein Stück weit ja, darstellen oder integrieren zu können. Das fiel mir dazu noch ein.
Ich würde zum Abschluss vielleicht noch über die künstlerische Beschäftigung damit hinaus die Frage stellen, ob es noch etwas anderes gibt, was du den ZuhörerInnen gerne mitgeben würdest.
Ja, das würde ich schon. Und zwar habe ich ja auch eingangs schon erwähnt, was für mich immer so eigentlich das Spannendste an der Wissenschaft ist, ist, mich den Grenzbereichen der Wissenschaft oder der Erkenntnis zu widmen. Und da lebe ich oft und nicht nur ich, auch als Wissenschaftler, dass das oft nicht gerne gesehen wird. Also gerade im akademischen Umfeld, der universitären Forschung und so weiter oder ja auch den Leitmedien, wenn man so will, wird die Beschäftigung damit oder auch eine wissenschaftliche Beschäftigung mit Grenzgebieten ja oft stigmatisiert als Pseudowissenschaft, als irgendwie was ganz Böses und Übles. Man führt also die Leute da in irgendeine Irre und so weiter. Und das kann ja gar nicht seriös sein. Also da würde ich vielen Menschen oder den Menschen gerne mitgeben, einfach offen zu bleiben, offen zu sein gegenüber solchen Grenzgebieten des Erlebens, der Erkenntnis und auch die diesbezügliche Forschung wohlwollend zu betrachten, wenn sie denn seriös ausgeführt wird. Denn also was sich immer wieder zeigt im Gesprächen, auch oder was jetzt Nahtoderfahrungen und viele andere Phänomene betrifft, die sind in der Lebenswelt der Menschen sehr, sehr weit verbreitet. Und das ist also für mich ein sehr großer Anreiz, diese Dinge auch zu erforschen und in einer neutralen und wohlwollenden Art auch bekannt zu machen. Und viele Menschen wären, glaube ich, auch sehr dankbar, wenn das, was sie erleben an außerkörperlichen oder außergewöhnlichen Erfahrungen, ja, wenn sie darüber frei sprechen können, wenn sie da sich mit anderen austauschen könnten, wenn das nicht stigmatisiert oder ridikulisiert würde. Also das wäre mir schon ein Anliegen, dass ja einfach die Beschäftigung mit den Grenzwissenschaften und dem Außergewöhnlichen insgesamt wohlwollender betrachtet wird. Wobei es ja, muss man ja auch sagen, eigentlich so die Anführungszeichen Normalbevölkerung tut das eigentlich auch. Es sind oft wirklich die institutionalisierten Wissenschaftskreise, in denen da so eine Ablehnung erfahren wird. Und das fände ich schön, wenn da eigentlich mehr so ein Dialog oder eine Offenheit bestünde. Ist auch letztlich eine weltanschauliche Frage, ne? Was gibt es und was gibt es nicht in der Wissenschaft? Was ist gut, was ist schlecht? Und wie ist das Bewusstsein zu erklären und wie nicht? Also da wird oft so eine Art wirklich auch weltanschaulicher Kampf ausgetragen, was in der Wissenschaft in meinen Augen auch gar nicht hinpasst. Ja.
Und wie wir ja wissen, nicht alles ist schwarz-weiß. Deswegen, ja, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante und besondere Gespräch.
Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Macht's bunt. Bis bald.